Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Friedrich Wilhelm Graf genießt als evangelischer Theologe weltweites Ansehen, so erreichen seine Werke etwa auch in Japan hohe Auflagen. Er war viele Jahre Professor für systematische Theologie an der LMU, der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Jetzt ist er emeritiert, arbeitet aber weiter, etwa als Präsident der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft. Zuletzt von ihm erschienen eine umfassende Biografie über eben diesen Theologen und Politiker Ernst Troeltsch. Graf, geboren 1948 in Wuppertal, aufgewachsen in Gütersloh in Ostwestfalen, ist auch immer wieder hier im Deutschlandfunk zu hören in verschiedenen Sendungen. Denn Graf mischt sich ein, auch schon mal mit unbequemen Positionen. Wir hatten die Gelegenheit, uns in München gegenüber zu sitzen und ausführlich zu reden. Meine erste Frage an Friedrich Wilhelm Graf: Welche aktuelle Entwicklung in den Kirchen ihn besonders pessimistisch stimmt?
Also, dass viele Pfarrerinnen und Pfarrer ihre berufliche Aufgabe nicht in der Weise ernst nehmen, dass sie sich auf Amtshandlungen konzentrieren, dass sie liturgisch nachlässig werden, dass sie leider auch durch die Kirchenorganisation gezwungen sind, sehr viel Zeit mit Bürokratie zu verbringen. Es ist ein sehr schöner Beruf. Aber es ist eben auch ein sehr schwieriger Beruf und die evidenten Krisenphänomene bei der großen Kirchen machen natürlich auch manche Pfarrer sehr ratlos. Manche fühlen sich einfach überfordert.
Was müsste denn passieren, damit diese Überforderung nicht überhand nimmt? Worauf gilt es sich zu fokussieren?
Also, gute Predigten, liturgische Konzentration, sich auf das, sag ich jetzt mal, religiöse Kerngeschäft konzentrieren. Und das ist nun einmal Seelsorge, das ist nun einmal eine befreiende Botschaft unter die Leute zu bringen.
Es gibt ja so Berechnungen, wenn man sich die Rekordzahlen in Anführungszeichen bei den Kirchenaustritten anschaut, wenn man das weiterrechnet, kommt man ja irgendwann relativ schnell bei Null an. Das werden wir beide nicht mehr erleben, aber nachfolgende Generationen. Was werden diese Generationen verlieren?
Also ich glaube nicht, dass wir bei Null landen werden. Das sind so, sag ich mal, Trends, die da hochgerechnet werden. Nein, wir wissen ja nicht, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft ohne religiöse Organisationen da ist. Zweifelsohne werden wir als erstes erleben, dass der religiöse Markt bunter wird, dass es viele kleine neue Nischenanbieter gibt. Ansonsten, wir verlieren Organisationen, die kulturelle Vermittlungsarbeit leisten. Was machen wir, wenn Menschen mit dem Christentum und den christlichen Symbolen überhaupt nichts mehr anfangen können? Wie wollen sie dann sinnvoll Kunstgeschichte studieren? Wir verlieren Organisationen, die uns auf dem Weg durchs Leben begleiten, indem sie Passageriten inszenieren. Wir verlieren sozusagen eine Kultur des Trauerns und des Umgangs mit dem Tod. Das finde ich sehr traurig. Ja, das kann man nicht wünschen. Und ja, an den Kirchen hängt natürlich auch ganz vieles, was sehr wichtig ist. Musik. Denken Sie nur an die Musikkultur, was sozusagen die Aufführung von bestimmten Bach-Kantaten und so weiter bedeutet.
Wenn Sie eben auch auf diese existenziellen Krisen angespielt haben, das sind ja nicht nur Krisen, aber Sterben, Heiraten, geboren werden, dann diese heikle Zeit des Erwachsenwerdens, dann spielen Sie ja darauf an, dass es auch eben zentral für Sie ist, Seelsorge in diesen existenziellen Momenten zu bieten. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass das, was gerade sehr, sehr wichtig ist in Ihrer Kirche, dass Sie das eher für sekundär halten.
Naja, es gibt eine fatale, falsche Politisierung in beiden großen Kirchen. Es gibt sehr viel, und das ist was ganz Furchtbares, Selbstbeschäftigung. Also eine narzisstische Organisation ist für niemanden attraktiv. Aber ich sage auch, es gibt viele gute Gemeindearbeit. Nur beide Kirchen sind auch überbürokratisiert, haben alle möglichen Funktionsstellen geschaffen und sich zu wenig auf die Gemeindeebene konzentriert. Da ist passiert aber das Entscheidende.
Selbstfixierung auf Strukturen. Was ist da für Sie das prägnanteste Beispiel, um das aufzugreifen?
Naja, wenn Sie sozusagen permanent über Ihren eigenen Reformbedarf reden, aber diese Reform nicht wirklich umsetzen, dann ist das auf Dauer nicht attraktiv. Und man muss natürlich auch den Leuten, die da auf dem synodalen Weg unterwegs sind, deutlich sagen, dass sie ein zentrales Strukturproblem noch nicht gelöst haben. Das wichtigste Strukturproblem des deutschen Katholizismus ist der dramatische Priestermangel. Selbst im einst so katholischen Oberbayern tut sich diese Organisation schwer, elementare religiöse Dienstleistungen anzubieten, weil ihr das Personal fehlt. Das ist auch ein Teil von Facharbeitermangel.
Der zweite Punkt, den Sie eben angesprochen haben, ist die Politisierung, die Sie als Hindernis ansehen. Was sind da für Sie zentrale Beispiele, wo Sie nicht mitgehen können?
Also es ist einfach albern, wenn eine EKD-Synode ja Beschlüsse fasst, dass der protestantische Christ auf der Autobahn nicht schneller als 100 fahren soll. Das ist einfach ein Pseudogehabe. Ja, das ist kein Thema für eine Synode. Das darf auch jeder selbst entscheiden, wie schnell er fährt. Das ist ein absurder Autoritätskult.
Als Advokat des Teufels sage ich jetzt dagegen, Kirche muss politisch sein, Kirche muss sich einmischen. Das ist das, was ich dann halt auch immer wieder von Hörerinnen und Hörern rückgespiegelt bekomme, die, wenn sie solche Kritik wie diese von Ihnen hören, so reagieren halt viele Menschen.
Naja, die Kirchen, was heißt denn, die Kirchen sollen sich einmischen, die Kirchen sollen politisch sein? Wir leben in einer pluralistischen Demokratie. Und was ganz wichtig ist, dass wir nie vergessen, die Demokratie braucht Demokraten. Die Kirchen sollen ihre Mitglieder zu demokratischem Engagement mahnen. Sie sollen sie darin stärken, in eine Partei einzutreten, Politik aktiv mitzugestalten. Das ist sozusagen der entscheidende Beitrag der Kirchen zum demokratischen Gemeinwesen. Sie sollen gerne in der Weise politisch sein, dass sie darauf hinweisen, dass es politische Meinungen in diesem Lande gibt, die von allen elementaren christlichen Vorstellungen sehr, sehr weit entfernt sind. Vieles von dem, was im Parteiprogramm einer rechtsextremen Partei steht, ist einfach nicht christlich. Ich bin ein liberaler Demokrat und mache mir über den Zustand der Demokratie in diesem Lande Sorgen. Und da ich weiß, dass beispielsweise die evangelische Kirche in der Weimarer Republik aktiv dazu beigetragen hat, diese Republik zu schwächen, finde ich es sehr gut, dass die beiden großen Kirchen in diesem Lande die parlamentarische Demokratie zu akzeptieren gelernt haben, in nebenbei sehr schwierigen Lernprozessen. Das ist erreicht. Dann muss man sich jetzt fragen, angesichts der Bedrohung dieser Demokratie, was die Kirchen leisten können. Und das Beste, was sie da leisten will, ist, wenn sie den Leuten sagen, engagiert euch politisch. Aber engagiert euch politisch in Parteien, die diese Demokratie tragen.
Friedrich Wilhelm Graf, evangelischer Theologe im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Jetzt zu Ernst Troeltsch. Ein 638 Seiten starkes Buch von Ihnen, das werden wir jetzt hier nicht besprechen können in Gänze. Ich möchte anknüpfen an die letzten Seiten Ihres Buches, um das Ganze so ein wenig in die Gegenwart weiterzudenken, was Sie da ausformuliert haben. Sie sprechen von Troeltschs liberalem Individualismus. Für jene, die jetzt sich nicht Tag für Tag mit liberaler Theologie im Protestantismus beschäftigen, wie erklären Sie das, diesen liberalen Individualismus?
Also ich sage vielleicht zunächst 3-4 Sätze zu Ernst Troeltsch. Ernst Troeltsch war ein deutscher protestantischer Theologe und Philosoph. Er war auch politisch aktiv. Er ist 1865 in Augsburg geboren worden und 1923 in Berlin gestorben. Also es ist ein Leben im Deutschen Kaiserreich. Ernst Troeltsch war ein sehr begabter Mensch, der ist mit 29 Jahren in Heidelberg Ordinarius geworden, Lehrstuhlinhaber. Er war damals der jüngste deutsche Ordinarius. Er ist 1915 aus der Theologischen Fakultät Heidelbergs in die Philosophische Fakultät der Universität Berlin übergegangen. Und nach dem Ende des Krieges und der Revolution hat er sich sehr engagiert, sehr viel stärker als jeder andere deutsche Universitätsprofessor, für die Weimarer Republik eingesetzt. Er galt im Ausland, in den USA, in England, in Frankreich sozusagen als die wichtige deutsche pro-republikanische demokratische Stimme. Er hat bei den Wahlen zur preußischen Nationalversammlung für die linksliberale DDP, Deutsche Demokratische Partei, kandidiert und ist dann Staatssekretär im preußischen Kultusministerium geworden, wo seine wichtige Aufgabe vor allen Dingen die Organisation der Trennung von Staat und Kirche im Sinne der Weimarer Reichsverfassung war. Ernst Troeltsch hat sehr viel über die moderne bürgerliche Gesellschaft geschrieben. Dabei war für ihn vor allen Dingen der Blick auf die Aufklärung des 18. Jahrhunderts zentral. Die Aufklärung ist angetreten mit dem Programm der Emanzipation des Einzelnen aus falschen autoritären Bindungen. Die Aufklärung hat ein Freiheitsversprechen formuliert. Und Ernst Troeltsch sieht dieses Freiheitsversprechen in seiner Gegenwart bedroht, weil es neue, wie er das nennt, depersonifizierende Mächte gibt. Also Mächte, die so stark sind, dass die Freiheit des Einzelnen unter die Räder zu geraten droht. Der Kapitalismus, Bürokratie, der Militärstaat und so weiter, das sind solche depersonifizierenden Mächte. Und deshalb meinte Troeltsch, dass man gerade mit Hilfe der Religion, mit religiöser Sinndeutung, die Freiheit des Einzelnen stärken kann. Er wollte sozusagen eine Religion, die die Freiheit des Individuums in neuer Weise ernst nimmt.
Politiker, Professor, dem Leben und der Zigarre und der Debatte zugeneigt, war Troeltsch zugleich ein gläubiger, ein frommer Mensch?
Ernst Troeltsch war ein sehr frommer Mensch, aber auf ganz spezifische Weise. Er hat die mystischen Traditionen des Christentums ernst genommen. Er hat an eine Gottunmittelbarkeit der Seele geglaubt. Er hat daran geglaubt, dass unser Leben auch dann einen Sinn hat, wenn es uns sehr schwer fällt, diesen Sinn zu erschließen. Eine berühmte Formulierung lautet, das Jenseits ist die Kraft des Diesseits. Wir dürfen uns nicht im Diesseits verlieren, sondern indem wir das Diesseits aktiv bearbeiten und gestalten, dürfen wir daran glauben, dass das alles einen Sinn hat.
Also all sein Engagement als Politiker, als Theologe, alles vorläufig.
Alles. Wir sind endliche Wesen. Insofern ist das alles vorläufig, aber das bedeutet nicht, dass es nichtsnutzig ist, dass es sinnlos ist.
Sie zitieren ja auch in Ihrem Schlusskapitel aus einer Weihnachtsmeditation des Ernst Troeltsch. Sinngemäß sagt er, dass die christliche Ideenwelt für ihn etwas Unverlierbares und Zartgroßes sei. Dennoch dürften Christen diese Ideenwelt formen, je nach Situation und eigenem Bedürfnis. Das hat was ganz eindeutig Undogmatisches.
Natürlich, diese Formel undogmatisches Christentum wird von Troeltsch gebraucht. Das Christentum ist nicht Lehre, sondern das Christentum ist Leben. Der christliche Glaube, da geht es nicht um irgendwelche abstrakten Lehrgehalte, um Dogmen und so weiter, sondern es geht darum, mit den Symbolen der christlichen Überlieferungen, mit alten Vorstellungen und Riten, so etwas wie einen individuellen Sinnkosmos zu erzeugen.
Ich halte dagegen und sage, läuft das nicht darauf hinaus, dass sich jeder irgendwas rauspickt? Oder bildungsbürgerlicher gesagt, ist das Eklektizismus?
Naja, aber es ist ein sehr reflektierter Eklektizismus. Also es ist nicht sozusagen einfach rauspicken, sondern es ist aneignen, um es ernst zu nehmen.
Troeltsch, der vor 100 Jahren gestorben ist, der hätte die gegenwärtigen Entwicklungen in Westeuropa und Deutschland sicher genau beobachtet. Ob er die jetzt aber damals vorhergesehen hat, das ist wahrscheinlich unterkomplex zu fragen. Oder sehen Sie da schon Ahnungen dessen, was passiert?
An einem Punkt hatte Ernst Troeltsch ein sehr klares politisches Bewusstsein. Er wusste A, um die Demokratieferne des deutschen Bürgertums. Er war ein Bürger ganz eigener Art, weil er gegenüber der eigenen sozialen Klasse und gegenüber der eigenen Schicht, auch gegenüber den deutschen Professoren, sehr kritisch eingestellt war. Deutsche Professoren sind feige und angepasst. Deutsche Professoren sind reaktionär. Sein berühmtester politischer Text sind die Spektatorbriefe, das sind Analysen der politischen Entwicklung in der frühen Weimarer Republik. Ernst Troeltsch ist der erste deutsche Intellektuelle, der vor den Nationalsozialisten warnt, schon 1922. Und er formuliert eine traurige Prognose. Wenn es nicht gelingt, das Bürgertum ja, für die Republik zu gewinnen, wird Deutschland, schreibt er 1922, in 10 Jahren eine faschistische Diktatur haben. Leider hatte er recht.
Friedrich Wilhelm Graf, evangelischer Theologe im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Parteien heutzutage müssen sich jetzt nicht nach Ernst Troeltsch richten und seinen parteipolitischen Vorlieben und Überzeugungen. Aber wenn sie seinen Liberalismus vergleichen mit dem der Parteien in England, der Liberal Democrats oder der FDP hierzulande, wo sehen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
Also zunächst muss man darauf hinweisen, dass vieles von dem, was wir mit unter dem Stichwort Liberalismus thematisieren, ja inzwischen von den Liberalen politisch erreicht worden ist. Also der Liberalismus hat sozusagen ein Erfolgsproblem. Er hat so vieles durchsetzen können. Ja, und dann ist es gar nicht mehr so leicht noch zu sagen, was das Liberale ist. Aber es ist sicherlich nicht das Liberale zu sagen, jeder darf so schnell fahren, wie er will. Ernst Troeltsch war immer davon überzeugt, dass der Liberalismus ein sozialer Liberalismus sein muss. Er war immer davon überzeugt, dass es Korrekturen von allzu großen Einkommensunterschieden geben muss. Sein Bild der Demokratie lautet immer soziale Demokratie. Soziale Demokratie muss vor allen Dingen im Bildungswesen realisiert werden. Das Bildungswesen ist der Ort, an dem Chancen für sozialen Aufstieg generiert werden sollen. Da sind wir in Deutschland nicht besonders stark.
Womit wir ja sehen, dass dieser Begriff des Liberalismus durchaus schillert und noch komplexer wird, ist, wenn man Troeltsch dann eben als Vater der liberalen Theologie bezeichnet. Eine Theologie, die damals wichtig war, die bis heute wichtig ist, aber auch nicht immer ganz verstanden wird. Was meint dieses Liberal in liberale Theologie?
Also liberal heißt erstens, das hatten wir vorhin schon, undogmatisch. Das heißt, alte christliche Symbole dürfen vom Einzelnen reinterpretiert, angeeignet im Sinne seines individuellen Sinnkosmos transformiert werden. Liberale Theologie legt zweitens darauf großen Wert, dass es nicht so etwas wie hier die christliche Wahrheit und dort die Unwahrheit der vielen anderen gibt, sondern dass wir anerkennen, dass die Wahrheit vielgestaltig ist. Troeltsch spricht von der Polymorphie der Wahrheit und das bedeutet anzuerkennen, dass auch in anderen religiösen und ethischen Traditionen Wahrheitselemente enthalten sind. Troeltsch hat die Absolutheit des Christentums bestritten und hat deutlich gemacht, dass das Christentum nur eine Religion unter anderen ist und nicht die einzig wahre.
Dann ist also schon auch ein Zusammenhang zu sehen, wenn vom liberalen Protestantismus gesprochen wird und noch viel häufiger von liberalem Judentum oder liberalen Muslimen. Da sehen Sie schon eine Parallele.
In der Tat sehe ich da eine Parallele und Troeltsch ist davon überzeugt, dass gerade auch in der jüdischen Überlieferung oder in den jüdischen Überlieferungen sehr vieles anerkennenswert und wichtig ist.
Vom Liberalismus zur Freiheit, was ja nun eng beieinander ist. Ich habe mal durchgezählt bzw. den Rechner durchzählen lassen. Freiheit als Wort kommt in Ihrer Troeltsch-Biografie auf 82 Seiten vor. Wenn Sie uns diesen Freiheitsbegriff nochmal erläutern könnten, es war auch ein metaphysisch begründeter, sehe ich es richtig?
In der Tat, Troeltsch geht es um die Stärkung des Individuums und dazu bietet er eine bestimmte Deutung religiöser Überlieferungen an, die darauf hinauslaufen, ein Eigenrecht des Einzelnen, ja, gegenüber der Gesellschaft zu stärken. Er hat die große Sorge, dass die Moderne ihre Freiheitsversprechen verrät und wir in eine neue Kultur der Gebundenheit kommen. Und diese Sorge bearbeitet er theologisch in der Weise, dass er religiöse Symbole auf das Thema Freiheit hinauslegt.
Gerade im Zusammenhang mit Religion wird ja gerade mal wieder vehement die Frage diskutiert, ob Meinungsfreiheit auch Grenzen hat, ob Religionsfreiheit bedeutet, dass man sich auch auf unappetitliche Weise von einer Religion distanzieren darf. Stichwort Schweden, Stichwort Dänemark, Stichwort Koran. Wo sehen Sie da die Grenzen?
Also ich finde das eine extrem schwierige Frage, weil erstens ist es einfach nur geschmacklos, wenn man einen heiligen Grundtext anderer Leute verbrennt. Es hat was Widerliches, weil man ja spalten will, weil man vorsätzlich beleidigen will, weil man Hass säen will. Ich kann verstehen, wenn sich Gerichte schwer damit tun, der Polizei zu erlauben, das zu verbieten, weil die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist. Aber als demokratische Bürger müssen wir dann ganz deutlich sagen, mit solchen Leuten wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Man macht das nicht. Man verbrennt keine Bücher. Wer Bücher verbrennt, steht in der Gefahr, dann bald auch Menschen zu verbrennen.
Gleichzeitig gibt es auch jenes Phänomen, dass jene, die jetzt am lautesten schreien, die Meinungsfreiheit zu beschränken, dass die gleichzeitig, wenn es um antichristliche, meist antikatholische Attacken geht, dass die da eher lächeln und schmunzeln und wegschauen.
Also, dass es auch Christenverfolgung in der Welt gibt. Das ist ganz evident. Es gibt auch Stimmen, die sagen, diese Christenverfolgung nimmt zu. Intoleranz wächst leider in vielen Gesellschaften und das Klima ist auch bei uns deutlich rauer geworden. Allerdings, religiöse Organisationen müssen sich gefallen lassen, dass sie und ihre Vertreter in einer offenen pluralistischen Gesellschaft kritisiert werden.
Also so, Sie machen ganz klaren Unterschied zwischen dem Verbrennen eines Buches und der Kritik an einer Institution.
Ich würde nicht mehr sagen, dass die katholische Kirche eine Institution ist. Ich würde sie als eine Organisation bezeichnen. Ja, die Zeiten, wo die Kirchen Institutionen waren, sind vorbei. Das sind zivilgesellschaftliche Akteure, die das vielleicht aber noch nicht kapiert haben. Ja, man darf Organisationen und deren Repräsentanten kritisieren. Ich selbst aber bin ein eher bürgerlich ziviler Mensch und schlage dann immer vor, dass man dies auf elegante und kluge Art tut. Aber es sind eben nicht alle Menschen bereit, ja, in einer Gesellschaft sich so zu äußern.
Friedrich Wilhelm Graf, evangelischer Theologe im Deutschlandfunk. Um den Bogen zum Anfang zu schließen, wir haben über eher Erfreuliches und Unerfreuliches in der hiesigen kirchlichen Landschaft gesprochen. Wie sieht es aus in der akademischen Theologie?
Also wir haben in Deutschland sehr viel akademische Theologie, wir haben auch sehr gute akademische Theologie. Aber zweifelsohne ist die akademische Theologie in der Weise in einer schwierigen Situation, als die Tendenzen der Selbstghettoisierung zunehmen. Also man beschäftigt sich dann mit sehr speziellen Dingen, die nur wenig, sage ich mal, öffentliches Interesse erzeugen. Aber es gibt dagegen eben auch doch jüngere Kollegen, die wunderbare Bücher schreiben, die für ein allgemeines gebildetes Publikum gedacht sind. Insofern kann man, wenn man von Krise spricht, zugleich auch von Erfolg sprechen.
Dann nennen Sie uns doch, um positiv zu enden, eines jener akademisch-theologischen Bücher, das für eine große Allgemeinheit, für ein interessiertes Publikum gut lesbar ist.
Also es ist kein Münchner Provinzialismus, wenn ich also einen Münchner Kollegen nenne. Ich nenne ihn den Namen von Jörg Lauster. Jörg Lauster hat eine wunderbare Kulturgeschichte des Christentums im Verlag C.H. Beck veröffentlicht. Die Wiederverzauberung der Welt. Er hat auch kleine...
Das heißt die Verzauberung
der Welt. Die Verzauberung der Welt. Die Verzauberung der Welt, genau. Das kann man empfehlen.
Friedrich Wilhelm Graf war das, evangelischer Theologe in München, zuletzt von ihm erschienen anlässlich des 100. Todestages in diesem Jahr von Ernst Troeltsch, die Biografie. Ernst Troeltsch, Theologe im Welthorizont, 38 € im Verlag C.H. Beck. Herr Graf, danke für Ihre Zeit, danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung.